Morgendenker, der Podcast des Fraunhofer IESE. Engineering the Digital Future.
Hi, hier ist Fabienne. Ich wünsche euch erstmal noch ein frohes neues Jahr 2024. Und mit dem neuen Jahr starten wir natürlich auch in ein neues Schwerpunktthema, nämlich künstliche Intelligenz. Und die KI rückt einfach immer mehr in unseren Alltag, auch durch Programme wie ChatGPT. Aber uns am IESE ist es besonders wichtig, dass die KI auch sicher und zuverlässig ist. Und genau aus diesem Grund haben wir unsere Kompetenzen zu Safety, Security und Data Science in einer neuen Hauptabteilung gebündelt. Unser heutiger Gast, Dr. Daniel Schneider, ist der Leiter dieser neuen Hauptabteilung Dependable Systems. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
Hallo, freue ich mich, hier zu sein.
Gut, dann fangen wir erstmal relativ allgemein an. Kannst du erstmal sagen, was sind denn die Chancen und Risiken von KI?
Von beidem gibt's reichlich tatsächlich und ich werde mal versuchen, von beidem was aufzuzählen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Die Chancen sind in verschiedensten Lebensbereichen zu sehen. Also man sieht jetzt durch den großen Erfolg der Large Language Models, dass sich wahrscheinlich auch in dem Arbeitsalltag von vielen Leuten auch vieles verändern wird, ne? Dass man da eine sehr umfassende und aber auch sehr potente Unterstützung hat, ja, die auch einfach zu gut ist, um es zu ignorieren. Und man kann jetzt selbst nach dieser kurzen Zeit, in denen es jetzt diese Entwicklungen gibt, schon einen großen Impact sehen. Also zum Beispiel habe ich gerade kürzlich gehört im Radio, dass über 75% der Schüler schon ChatGPT und Large Language Models dann so damit nutzen. Ne? Und das ändert natürlich sehr, sehr vieles. Dann gibt es im Bereich von technischen Systemen sehr, sehr viele Anwendungsbereiche von KI. Und wir reden natürlich jetzt immer hauptsächlich von Deep Learning und neuronalen Netzen. Ja? Und da ist es so, wir sind unterwegs im Bereich autonomes Fahren zum Beispiel. Ja, da ist es eine Enabling Technology sozusagen. Also wir brauchen jetzt eine gute Perzeption zum Beispiel beim autonomen Fahren. Die Systeme müssen aber teilweise vielleicht sogar auch ihr Verhalten eben bestmöglich umsetzen. Und auch da gibt es vielversprechende Resultate. Ja. Das heißt, auch in diesen Bereichen wird diese Technologie eingesetzt und nicht nur eingesetzt, sie ist tatsächlich eben ein Enabler, ja, also eine Sache, die uns dann Quantensprung wirklich auch ermöglicht. Im Medizinbereich natürlich zur Analyse von Diagnosedaten, ja, zur Anleitung von beiden, von Patienten und auch Fachpersonal und so weiter und so fort. Auch da gibt es sehr, sehr viele Anwendungsbereiche. Ja. Das heißt, also da gibt es wirklich ein ganz breites Spektrum an sehr, sehr aussichtsreichen Dingen, ja, die sicherlich unser Arbeitsleben in Zukunft auch grundlegend prägen werden. Darüber hinaus sieht man auch dann in den Bereichen der Politik, der Information und so weiter und so fort sehr viele Anwendungen, die aber eben auch ein bisschen zweischneidig dann auch immer sein können. Ja. Und da kommen wir dann ein bisschen zu den Risiken. Da hat man auch schon gesehen, dass es jetzt teilweise Schwierigkeiten gibt, überhaupt festzustellen, dass ein Text zum Beispiel von der KI geschrieben wurde. Dann dahingehend allein wegen der Funktionsweise der Large Language Models eben, dass die auch mal was dazu erfinden, was vielen vielleicht gar nicht so bewusst ist, ist das natürlich ein Risiko, ne? Wenn man da eben dann alles für bare Münze nimmt, was da steht. Ja. Das kann dann durch Zufall erfolgen, es kann auch gesteuert sein, es kann benutzt werden, um Menschen zu beeinflussen, ja, um alternative Fakten zu erstellen, um Meinungen in gewisse Richtungen zu lenken, und ist damit natürlich dann auch eine Gefahr für unsere Demokratie sogar. Ja. In den technischen Systemen, die ich eben erwähnt hatte, wo eben die KI als Enabler auftritt, muss man aber natürlich auch gleichzeitig sagen, dass wenn sie dann nicht funktioniert, wie sie soll, dass das wiederum dann zu Risiken führt. Ne? Also im Straßenverkehr kann es zu Unfällen kommen, zu Gefahr für Leib und Leben, in der Medizintechnik zu falschen Diagnosen vielleicht. Ja.
Ja.
Und auch da ist es ganz vielfältig. Ein weiterer Punkt ist sicherlich, sind all die Bereiche, in denen die KI eingesetzt wird, um auch zu klassifizieren, also zum Beispiel Systeme, in denen Menschen eingeschätzt werden, ja, zum Beispiel an Flughäfen, biometrische Erkennung.
Okay.
In China und so weiter gibt es diese Social Scoring-Geschichten und das ist natürlich auch ganz stark im Bereich der Risiken zu sehen. Natürlich, in Europa haben wir jetzt den AI Act, da wird versucht, das ein bisschen zu strukturieren. Es wird versucht zu sagen, wir haben Risiko oder vielleicht Hochrisiko oder sogar unakzeptables Risiko und Social Scoring wäre bei uns natürlich dann sogar Letzteres. Das machen wollen wir gar nicht machen. Nichtsdestotrotz gibt es eben sehr viele Dinge, die man berücksichtigen muss.
Okay, du hast jetzt schon Regularien genannt, wie man versucht, die KI sicherer zu machen. Aber jetzt interessiert mich, wie genau macht ihr das jetzt? Also was macht dein Team am IESE, um die KI sicherer zu machen?
Zunächst mal haben wir einen systemischen Blick. Das heißt, wir gucken nicht nur auf die KI-Komponente, sondern auf das Gesamtsystem. Und generell bieten sich da natürlich auch immer Möglichkeiten, abseits von der KI-Komponente selber gewisse Dinge zu überprüfen, zum Beispiel. Ja, dass man sagt, oder wenn es um Safety geht, also funktionale Sicherheit, Gefahr von Leib und Leben, dass man gewisse parallele Kanäle im System hat, an denen man die Sicherheitslast, die Verantwortung bezüglich der Sicherheit aufhängt und die eben traditionell umgesetzt sind. Da wird es dann einfacher mit der Argumentation der Sicherheit. Die KI-Komponente selbst kann auch abgesichert werden bis zu einem gewissen Grad. Auch da haben wir umfassende Ansätze und betrachten den gesamten Lebenszyklus der KI. Zum Beispiel unsere Data Science Abteilung hat schon seit sehr vielen Jahren umfassende Erfahrungen im Umgang mit Daten und auch vor allem mit der Qualitätssicherung bezüglich Daten. Das wurde da eben auch schon viele Jahre, bevor jetzt dieser letzte KI-Hype zustande kam, umfassend adressiert. Und das ist natürlich jetzt auch bezüglich den KIs und den Trainingsdaten ganz essentiell, ja, dass man sagt, dass diese Daten eben vernünftig ausgewählt sind, vernünftig partitioniert sind zwischen den Belangen, ja, die eben dann auch für das Modell, das man lernen will, wichtig sind, und letztlich die Qualität dort gesichert wird. Wenn man dann weitergeht im Entwicklungszyklus, kommt man von den Trainingsdaten zum gelernten Modell. Und dann kann man wiederum mit gewissen Ansätzen, die fallen unter die Kategorie erklärbare KI-Ansätze, versuchen, in dieses Modell hineinzuschauen. Mhm.
Ja. Was wären das genau für Ansätze? Also habt ihr da auch Tools entwickelt?
Ja, da haben wir tatsächlich Ansätze verwendet, entwickelt und weiterentwickelt. Also Tools könnte man auch sagen. Ein Beispiel ist im Bereich der Perzeption, wenn man kamerabasierte Objekt- oder Personenerkennung hernimmt, dann geht man üblicherweise eben so vor, dass man dem neuronalen Netz zunächst mal Trainingsdaten gibt, auf denen dann eben diese Objekte und Personen oder was auch immer zu erkennen sind, ne, und gibt dann dahingehend Anleitungen, ne, was zu erkennen wäre, und geht dann davon aus, dass das neuronale Netz am Ende in der Lage ist, das optimal eben selbst zu machen. Man sagt, das ist dann richtig generalisiert. Das heißt, es wird genau nur eben eine Person als solche erkannt, ja, und nicht zum Beispiel ein Tier als Person erkannt, oder nicht nur eine bestimmte Person, nicht nur die Fabienne als Fabienne erkannt, ne, und andere Personen nicht als Person erkannt. Ne. Das nennt man dann Overfitting und Underfitting im Fachjargon. Okay. Das ist die Hoffnung, ja. Aber natürlich kann man jetzt mit diesen Techniken der erklärbaren KI dann da ein bisschen genauer reingucken. Und man kann zum Beispiel visualisieren, welche Bereiche in einem Bild für eine Klassifikation besonders relevant waren. Und dann könnte es ja sein, dass zum Beispiel Personen, wir haben jetzt hier im Raum viele Personen mit einer Brille, und dass eben die KI nur die Brille als Feature genommen hat, ne? Und dann sagt, sobald eine Brille da ist, sagt sie, das ist eine Person, ja. Aber das wäre natürlich was man nicht unbedingt so will. Und dann würde man die Trainingsdaten anreichern, um Personen ohne Brille, ja, um dann eben das Lernen zu verbessern.
Okay. Also das war jetzt ein sehr anschauliches Beispiel. Wenn wir das jetzt mal auf die Industrie übertragen, also ihr macht ja auch Projekte mit Industrieunternehmen. Was sind denn die Anliegen, mit denen die Unternehmen auf euch zukommen?
Ja, das ist ganz, ganz ähnlich. Ja. Natürlich, es geht darum, die Performance und auch die Verlässlichkeit der KI-Modelle zu verbessern. Ja. Und da wird eben an vielfältigen Stellen angesetzt über diesen Entwicklungszyklus. Jetzt hatte ich halt schon zwei genannt, ne, aber ein weiterer, den wir sehr stark ins Auge gefasst haben und den wir auch eben mit der Industrie gemeinsam in verschiedenen Projekten bereits adressiert haben, ist der Bereich der sogenannten hybriden KI oder neurosymbolische KI. Ne? Das heißt, man hat das Neuromodell, das neuronale Netz, und dazu ein symbolisches Modell, das heißt ein klassisches traditionell geengineertes Modell, ja. Okay. Und in unserem Fall heißt der Ansatz Uncertainty Wrapper. Und die Idee ist, dass eben über die symbolischen Modelle, die wir der KI beistellen, immer eine Aussage gemacht werden kann bezüglich der Konfidenz, bezüglich der Ausgabe der KI. Und da wird dann über unsere Werkzeuge ein sogenanntes Quality Impact Modell erstellt. Also man nimmt dann auch die Trainingsdaten her und gewisse andere Kontextinformationen und versucht eben da dann ein formales und systematisch aufgebautes Modell zu erstellen bezüglich des Impacts auf die Qualität der Ausgabe. Ja, das heißt also, man hat zum Beispiel jetzt wieder bei dieser kamerabasierten Personenerkennung Informationen zu der Güte der Kameraperzeption. Also vielleicht ist ja gerade das Objektiv verschmutzt oder es regnet draußen, es gibt Nebel und Ähnliches. Ja, und wir wissen dann, dass das einen Impact hat auf die Qualität. Ja, und unser Ansatz, der ermöglicht es, das Ganze methodisch wirklich sauber und systematisch zu erfassen und damit eine gute Aussage zu erzielen. Also das ist auf jeden Fall so eine Sache, die wir dann mit der Industrie konkret öfter gemacht haben. Davon abgesehen ist auch zu nennen Ansätze, die dann sehr aus der Anwendung herauskommen und dann auch ein bisschen diesen systemischeren, ganzheitlicheren Blick haben. Zum Beispiel im autonomen Fahren sind wir ja stark unterwegs. Und da haben wir zum Beispiel in den letzten Jahren einen Ansatz entwickelt oder eigentlich ein Bündel an Ansätzen, was wir mit dynamischem Risikomanagement zusammenfassen.
Ne? Okay.
Und da wollen wir den Systemen insgesamt eine Art Risikobewusstsein verpassen. Die sollen dann ganz ähnlich agieren, wie auch ein Mensch agieren würde, ja, der heute dann die Systeme operiert, der ein Auto fährt oder im Baumaschinenbereich oder Agrarbereich eben eine Maschine fährt. Ja. Und das heißt, man muss die ganze Zeit die Situation erfassen, den Kontext erfassen, man muss auch einschätzen, was dann gewisse Verhaltensintentionen, also das, was man vorhat im Steuern, wie sich das bezüglich Risiko auswirkt und natürlich auch die Fähigkeiten dann der eigenen Maschine kennen. Ja. Und das wäre dann bei den vollautonomen Systemen eben auch, dass die Systeme wissen, dass ihre Perzeption vielleicht gerade jetzt nicht besonders vertrauenswürdig ist. Ja. Und dass man das dann aber auch vernünftig eben berücksichtigt, ja, und dann das Verhalten entsprechend anpasst, sodass man die Sicherheit immer gewährleistet.
Okay. Das heißt, ihr unterstützt die Automobilindustrie bei der Realisierung des autonomen Fahrzeugs, kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen, genau. Und da gibt es auch wirklich eine sehr starke Projekthistorie. Ja. Beides eben mit direkten bilateralen Kollaborationen mit OEMs und Tier Ones, aber auch Konsortialprojekte. Ne? Das ist ja natürlich auch immer ein sehr wichtiges Standbein für uns. Und da ist besonders herauszuheben das V&V-Methodenprojekt, das jetzt gerade kürzlich abgeschlossen wurde, was man schon als Leuchtturm- oder Flaggschiff-Projekt der deutschen Automobilindustrie bezeichnen kann, was im Prinzip ein Successor war von dem auch viel beachteten Pegasus-Projekt. Und hier hatten wir unter anderem die Rolle der Koordination der Gruppe, die Absicherung zum Ziel hatte, ne? Dass man so eine Art Referenzargumentation bezüglich der Absicherung von autonomen Fahrzeugen erstellt. Und da wurde ein sehr umfassendes Rahmenwerk diesbezüglich erarbeitet und eben auch dann natürlich auf dem Abschlussevent, das kürzlich war, dann vorgestellt.
Und wie geht's jetzt weiter mit dem Thema? Also ihr habt da gewisse Rahmen geschaffen, aber heißt das, es wird jetzt bald ein autonomes Fahrzeug in der Stadt rumfahren können, dank eurer Hilfe?
Also wir sind sicherlich damit einen wichtigen Schritt vorangekommen, aber es ist auch noch ein weiter Weg zu gehen. Ne? Tatsächlich sind auch bezüglich der Grundlagen noch Fragen offen. Ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen hier in dem Gespräch auch schon angeklungen. Es gibt viele Ansätze zwar, gerade bezüglich eben auch der Nutzung von KI in solchen Systemen, aber leider ist es so, dass diese Ansätze nur Indizien liefern. Okay. Ja? Das heißt, man kann Missstände ganz gut aufdecken, man kann herausfinden, dass es hier noch hakt und nicht so gut funktioniert, aber es gibt keinen sehr guten Ansatz eben, um ein Argument aufzuziehen, dass die KI in jeder Situation genau funktioniert, wie sie funktionieren soll. Okay. Und das heißt, hier hat man noch eine offene Flanke. Ja? Und immer dann, wenn man dann die KI im sogenannten kritischen Pfad hat, ohne Netz und doppelten Boden, weil das manchmal einfach nicht so gut zu realisieren ist, ne? Das ist sehr anwendungsabhängig, bei manchen Anwendungen ist es einfach nicht ohne weiteres möglich, diesen doppelten Boden einzuziehen, ohne dass es einen negativen Impact auf die Performance hat. Und überall da ist es im Moment noch unklar, wie man es hinbekommt. Und das ist ein wesentlicher Grund, warum es da auch so ein bisschen schleppend vorangeht, dann gerade mit dem autonomen Fahren im urbanen Raum. Mhm. Man hat bezüglich der Perzeption und auch bezüglich des Verhaltens mit der KI ein wichtiges Werkzeug, ein entscheidendes Werkzeug, und man hat gute Ergebnisse im Prinzip Laborbedingungen erzielen können. Man hat aber auch gesehen, auch in den USA gibt es ja große Flottenversuche, sozusagen, wenn man so will, hat da aber eben auch gesehen, dass es da immer noch Probleme gibt, ja, und die wegzubekommen, es wirkt vielleicht wie ein kleiner Schritt, aber tatsächlich ist es noch ein eher größerer Schritt, der da zu tun ist.
Okay, gut, verstehe. Um jetzt nochmal einen neuen oder einen anderen Anwendungsbereich anzusprechen, also das Thema Medizin ist ja auch ein Schwerpunkt deiner Hauptabteilung. Was gibt es denn da für Beispiele? Also was im Medizinbereich könnte man denn sicherer machen oder die KI im Medizinbereich sicherer machen?
Ja, im Medizinbereich ist es wieder sehr, sehr, sehr vielfältig, was man tun kann. Direkt denke ich gerade an das Saturn-Projekt, das wir haben, wo es darum geht, seltene Krankheiten zu diagnostizieren, zu erkennen. Ja. Es gibt ja auch tatsächlich schon, nicht für seltene Krankheiten, sondern für die weniger seltenen, für die sehr häufigen Krankheiten, gibt es da schon sehr gut etablierte Apps, die dann auch Patienten helfen können. Und bei den seltenen Krankheiten ist aber eben das Problem, dass sie eben selten sind und nicht so bekannt und auch dann nicht nur den Patienten selbst, sondern auch ja den Ärzten, dann vielleicht nicht bekannt sind. Und wenn man da eben eine potente Unterstützung hat, dann wäre da sehr viel gewonnen. Ne? Das nur als ein Ad-hoc-Beispiel. Aber wie gesagt, also es ist in allen Bereichen der Medizin gibt es da Potenziale. Ne? Fangen wir vorne bei der Diagnostik an. Ich glaube, das waren auch Resultate, die sehr früh schon Aufsehen erregt haben. Mhm. Eigentlich gerade am Anfang dieses ganzen neuen KI-Hypes, ne, waren das, glaube ich, welche von den aufsehenerregendsten Fällen, wo gesagt wurde, wir haben hier bildgebende Diagnoseverfahren, für Krebs zum Beispiel, und tatsächlich können die KI-Modelle den Krebs genauso gut erkennen wie sehr erfahrene Ärzte. Ja. Okay. Und auch wenn man natürlich hier wiederum dann das Problem hat, dass man sich jetzt nicht ausschließlich darauf verlassen wollen würde, dann ist es doch zumindest eine sehr gute Ergänzung für einen Arzt. Ne? Das ist dann natürlich eine Sache. Dann gibt es das ganz große Thema Digitalisierung im Medizinbereich. Mhm. Ja. Und Dokumentation, ne, zum Beispiel. Ne? Und auch da kann die KI natürlich helfen, dass eben Sachen automatisch dokumentiert werden. Oder dass man Systeme hat, die physische Dokumente, also verschriftliche Sachen, dann erkennen und digitalisieren. Ja? Auch das ist KI-gestützt. Ne? Also da sieht man, das ist wirklich ganz vielfältig.
Okay. Und kannst du nochmal sagen, mit welchen Methoden oder Lösungen oder Werkzeugen, wie auch immer du das nennen magst, ihr da konkret vorgeht? Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt etwas absichern?
Also beim Absichern ist es, wie gesagt, so, dass es da verschiedene Schritte gibt im Entwicklungszyklus und wir haben in jedem dieser Schritte gewisse Ansätze, die wir verfolgen. Ja? Aber ganz wichtig eben dann auch die Gesamtsystemsicht, die wir immer haben. Und da ganz klassisch eben auch unsere langjährigen Erfahrungen aus dem Bereich Security und auch Safety Engineering. Das ist ja natürlich, beide Aspekte sind natürlich da extrem wichtig, ne, und müssen mitbedacht werden. Und bezüglich der Modelle selbst, ich wiederhole das einfach gerade nochmal kurz, eben am Anfang dann die Erhebung und vielleicht auch Augmentierung der Trainingsdaten. Auch da haben wir Werkzeuge für die Augmentierung. Das heißt, es werden Trainingsdaten verbessert und noch ergänzt, ne, durch Verfahren, die vielleicht auch generieren. Dann die Verfahren bezüglich der Erklärbarkeit, dass man reinschaut in diese KI-Komponenten. Mhm. Dann die Verfahren bezüglich Beistellen hybrider Modelle für die Unsicherheit. Und dann vor allem dieser systemische Blick, dass man systematisch Safety Security adressiert, auch so ein bisschen aus diesem klassischen Engineering heraus, ne, was wir aber eben aus dem FF beherrschen. Mhm. Und das eben dann als Gesamtsystem sieht und versucht da einfach dann schlüssige Sicherheitskonzepte zu erstellen, die auch dann das Gesamtsystem nachweisbar sicher und verlässlich machen. Ne? Mhm. Genau, das ist unser, vielleicht auch ein bisschen unser USP an der Stelle, weil diesen Mix, ja, dann aus den Data Science Kompetenzen, den KI Kompetenzen und vor allem den Safety und Security Kompetenzen, den findet man insgesamt sehr selten.
Okay. Und ihr habt wahrscheinlich auch öfter den Fall, dass Unternehmen auf euch zukommen, die jetzt noch gar nicht genau wissen, was sollen sie mit KI machen. Das ist so ein neues Hype-Thema. Wie sollen sie das jetzt auf ihr Unternehmen anwenden? Wie unterstützt ihr denn diese Unternehmen?
Ja, das ist tatsächlich oft der Fall. Man sieht da in der Unternehmenslandschaft ein sehr heterogenes Bild. Mhm. Oft ist es natürlich so, die großen Unternehmen, die haben sich früh mit dem Thema beschäftigt und haben auch sehr stark investiert und haben sehr viele Kompetenzen aufgebaut. Mhm. Aber natürlich kleine und mittelständische Unternehmen tun sich dann schwerer. Ne? Die müssen natürlich ihre Investitionen viel zielgerichteter oft auch ausrichten, ne, und können halt weniger so in der Breite dann in neue Themen reingehen und haben sicherlich an dieser Stelle sehr viele ungehobene Potenziale. Ja. Und da haben wir einen extra Service aufgesetzt, die sogenannten KI-Potenzialanalysen, in denen wir in einem Workshop-Format dann gemeinsam mit den Unternehmen uns anschauen, was gibt es gegebenenfalls für Datenschätze, ne, was gibt es für Möglichkeiten, diese eben dann auch dann im Sinne von KI-Modellen nutzbar zu machen und was sind die Potenziale dahingehend oder vielleicht auch, was sind die Potenziale dann in den Produkten, ne, der Unternehmen durch KI. Also was könnte man da vielleicht auch noch verbessern und was kennen wir vielleicht auch aus unserem guten Überblick heraus, den wir ja haben zu der Gesamtlandschaft, ja, also was andere Unternehmen eben so machen in den Bereichen.
Jetzt wollte ich noch zum Abschluss das Thema ansprechen, über das ja alle reden, was ich ja schon angedeutet habe, ChatGPT. Du hast auch schon von Large Language Models gesprochen. Was kann man denn sagen, ist daran unsicher, in Anführungszeichen? Was könnte man daran verbessern? Was forscht ihr im Bereich Large Language Models?
Unsicher ist eigentlich ein Feature, ja, bei den Large Language Models, dass Dinge auch erfunden werden. Mhm. Und das ist vielen, glaube ich, nicht bewusst. Und das ist eine Gefahr, ne, dass man eben dann alles, was diese Large Language Models einem an Informationen geben und oft auf den ersten Blick oder wenn man es überprüft und auch aus dem eigenen Wissen heraus, passt es dann, ja, aber es passt vielleicht nur 90%. Okay. Und es ist dann da drin versteckt irgendwo eine Sache, die eben nicht stimmt. Ne? Und wenn man alles für bare Münze nimmt, ist das natürlich eine Gefahr.
Mhm. Und macht ihr das besser?
Ja, nein, also das war tatsächlich jetzt auch gar nicht unser Ziel mit Large Language Models im Moment. Ja. Was wir mit Large Language Models eher gemacht haben, ist eben zu versuchen, die auch eben sinnvoll einzusetzen. Ne. Also da zum Beispiel auch dann Large Language Models zu verwenden, ein eigenes Modell zu bauen für Unternehmen, zum Beispiel, um ja gewisse Prozesse intern dann anzuleiten oder so, ne, dass das sozusagen ein Chatbot da ist, dann für Belange des Unternehmens. Ja. Okay. Sowas in diese Richtung.
Wie könnt ihr daran sicherstellen, dass diese Unsicherheit nicht zu groß wird, also dass dieser Chatbot dann nichts erfindet?
Ja, also okay, das natürlich schon. Also das sind letztlich, vielleicht kann man sich das vorstellen, ein Stück weit wie Parameter, ne, dann für so ein Large Language Model. Das ist wie gesagt eigentlich auch ein Feature. Für diese ChatGPT ist es durchaus gewollt, dass der da ein bisschen kreativ ist, ne? Und auch dann Dinge erfindet. Und dann würde man dann vielleicht diese Parameter dann eher hochdrehen und sagen, ja, also der darf jetzt ruhig ein bisschen kreativ sein und ja, genau. Auch mal ein bisschen fabulieren. Und das würden wir natürlich dann bei so einem Chatbot, der irgendwie bei der Auskunft geben sollte, irgendwas, ne, dann natürlich eher nicht so machen. Ne?
Genau.
Ja. Das ist natürlich so. Ja.
Okay, nee, super. Vielen Dank dann schon mal dafür. Dann wären wir jetzt soweit durch, aber du weißt ja noch vom letzten Mal, als du schon mal im Podcast warst, es kommt noch eine Frage, nämlich was war der erste Rechner, den du hattest und welches Betriebssystem lief darauf?
Das war bei mir ein C64 Commodore. Betriebssystem, ich weiß gar nicht, ob das einen Namen hatte. Es war halt Command Line, also natürlich hatte das einen Namen, aber ich weiß es nicht, wie es hieß. Es war natürlich Command Line und man hatte da auch direkt dann so einen Basic Interpreter, ja, das heißt, man konnte den auch direkt von der Command Line aus dann programmieren in Basic, was ich dann auch dann relativ gern genutzt habe. Und ansonsten hatte ich natürlich auch, also als ich ihn bekommen habe, war ich 12 Jahre alt, da habe ich dann auch gerne Spiele gespielt, ja, und Da gab es dann noch Datasette und Diskette, ja, und das hat immer ewig gedauert, dann irgendwas zu laden.
Das war also noch weiter weg von der KI.
Das war ziemlich weit weg von der KI, über die wir gerade gesprochen haben, aber tatsächlich gab es auch damals schon KI. Mhm.
Welche?
Ja, zum Beispiel auch Chatbots, aber dann regelbasiert. Ne? Man hat da ja schon in den 50ern angefangen mit diesem Feld und auch generell mit dem Bestreben, menschliche Intelligenz nachzubilden, also Chatbots regelbasiert fällt da rein oder Expertensysteme. Also das heißt, KI gab's da schon, aber wenn man heute natürlich dadurch, dass jetzt gerade eben diese neuronalen Netze und Large Language Models und so weiter da einen riesen Impact haben, ne, und das Bild prägen der KI, wenn man mit Leuten spricht und KI sagt, dann denken sie natürlich jetzt nicht diese klassischen Sachen.
Ja, genau. Okay, super. Dann schon mal vielen Dank über diesen tollen Überblick über die sichere KI. Dann sage ich schon mal auf Wiedersehen, Daniel.
Ja, vielen Dank für die Einladung und es hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht und freue mich natürlich auf zukünftige Gespräche.
Ja, super. Dankeschön. Und im nächsten Monat könnt ihr den Karriere-Podcast hören. In dem stellt ab jetzt einmal im Quartal meine Kollegin Nina Hahnel Kolleginnen und Kollegen vom IESE vor und ihr erfahrt, was sie in dem Themenschwerpunkt genau machen. Im März kommt dann ein ganz neues Format für euch, nämlich die Deep Dive Session. Da werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom IESE in einem lockeren Austausch sich wirklich tief über die Materie unterhalten. Also seid gespannt und hört rein. Wir hören uns dann wieder im April. Bis dann. Tschüss.
Morgendenker. Engineering the Digital Future.